Ja, bevor wir zu der Frage kommen, was das bedeutet, in Jesu Namen beten, werden wir uns erstmal überhaupt mit der Frage beschäftigen, ob es diese Institutionen eigentlich überhaupt gibt. Und damit wir es ein bisschen besser verstehen, was denn eigentlich die zentrale Frage ist, die hinter dieser Frage steht, kriegt ihr erstmal ein Rätsel auf. Und zwar, seht ihr hier, gleich, 6 Streichhölzer. Und eure Aufgabe ist es, diese 6 Streichhölzer so anzuordnen, dass 4 gleichseitige Dreiecke entstehen. Also genau 4 Dreiecke, die genau gleich lange Seiten haben. Keines mehr, keines weniger. Bevor wir hier den nächsten Brand haben, weil die Köpfe wieder so rauchen. Es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung, wenn ich versuche, diese Streichhölzer in der Ebene zu bewegen. Es gibt aber eine Lösung, wenn ich neben der Länge und der Breite noch eine weitere Dimension dazu nehme. Solange ich nur bei den 2 Dimensionen bleibe, gibt es für dieses Problem keine Lösung. Wenn ich die 3. Dimension dazu nehme, dann gibt es eine Lösung für das Problem. Und genauso ist es, denke ich, auch bei der Frage, ist es naiv, mit Wundern zu rechnen? Es ist naiv, mit Wundern zu rechnen, wenn ich davon ausgehe, dass es nur diese Ebene gibt. Wenn ich das, was auf der Welt passiert, wie die Welt entstanden ist, einzig und allein dadurch erkläre, dass alles praktisch wie eine große Maschine ist. Das ist das Menschenbild, was dahinter steckt, oder das Weltbild. Es gibt im Wesentlichen 2 Weltbilder. Das eine Weltbild, das in der Ebene bleibt, sagt, ich kann alles erklären mit dem, was die Wissenschaft weiß. Es gibt nichts, was über das, was in der Ebene ist, rausgeht. Das ist das eine Weltbild. Und dann ist es tatsächlich naiv, an den Gott zu glauben. Und das andere Weltbild, das geht, nimmt einfach noch die Höhe dazu und sagt, es gibt einfach mehr als das, was ich erklären kann, mehr als dieses mechanistische Menschenbild. Habt ihr die Folie? Genau, es geht einfach um diese Entscheidung. Glaube ich an die Maschine, an das materialistische, mechanistische Menschenbild, oder glaube ich daran, dass da ein Schöpfer da ist, der das Ganze geschaffen hat? Das wird so der erste Teil sein, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen. Und im zweiten Teil, da geht es einfach um diese Frage, wie passieren Wunder, warum passieren Wunder, was hat das mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Und mir ist diese Unterscheidung ja ziemlich wichtig mit diesen beiden Weltbildern, weil wenn ich meine Studenten oder Schüler unterrichte, dann merke ich einfach, dass die ganz stark von dem geprägt sind, was sie in der Schule gelernt haben, was sie auch im Studium lernen, dass im Prinzip nämlich eigentlich in der Wissenschaft ein materialistisches Weltbild vorherrscht. Und es ist aber eigentlich so, dass dieses materialistische Weltbild schon seit vielen Jahren überholt ist, aber darüber wird eigentlich relativ wenig geschrieben. Und ich nehme jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit, euch so anhand von Wissenschaftlern, die keine Christen sind, die aber führende Wissenschaftler in ihren Bereichen sind, zu zeigen, warum eigentlich dieses materialistische Weltbild, dass die Welt eine Maschine ist, dass ich, wenn ich jedes Zahnrad genau kenne, alles genau vorhersagen kann, dass dieses Weltbild nicht mehr stimmt, dass das eigentlich ein schon lange überholtes Weltbild ist. Ein bisschen deutlich wird die ganze Problematik auch an einem der zentralen Punkte, wo Christen sagen, es ist ein Wunder passiert, nämlich dass Gott einfach die Welt geschaffen hat, dass er der Schöpfer ist, und wo viele Wissenschaftler sagen, nein, das kann einfach nicht sein, dass Gott die Welt geschaffen hat. Jemand, und dann kommt eine ziemlich prägnante Aussage von einem geführten Vertreter der Evolutionstheorie, der sagt, wenn man jemanden trifft, der sagt, er glaube nicht an Evolution, kann man mit Sicherheit sagen, dass diese Person entweder unwissend, dumm oder krank ist. Also einige von uns müssen sich jetzt wahrscheinlich in diese Kategorie einordnen lassen. Richard Dawkins ist jemand, der wirklich hochintelligent ist, der in führenden Zeitschriften publiziert, allerdings macht er keine wissenschaftliche Aussage, tut aber so, als ob er eine machen würde. Und seine Aussage wäre korrekt, wenn er hundertprozentig beweisen könnte, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Die Wissenschaft kann aber gar nichts hundertprozentig beweisen. Und das machen andere führende Vertreter der Evolutionstheorie gut deutlich in seiner Aussage. Sir Arthur Keys, Mitte des letzten Jahrhunderts gestorben, führender Vertreter der Evolution, der sagt, die Evolution ist unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Und der hat es einfach genau auf den Punkt gebracht, die beiden Lager. Das eine Lager sagt, das Ganze ist eine Maschine und in diese Maschine passt kein Gott rein. Und das andere sagt, die andere Seite sagt, nee, mit der Maschine kann ich nicht alles erklären und dann passt Gott doch rein. Und Arthur Keys ist wissenschaftlich in seiner Aussage korrekt. Er sagt nämlich, ich kann es nicht beweisen, dass es diese Maschine gibt. Und ich kann nicht beweisen, dass es so ist. Keiner von uns kann es beweisen. Und was mir wichtig ist, euch rüberzubringen, das, was einfach oft in Schulbüchern steht und was dann immer so als Denkvoraussetzung rüberkommt, dass das, was in den Büchern steht, die Wahrheit ist, das stimmt einfach nicht. Wenn ihr Schulbücher anschaut, die vor 50 Jahren geschrieben wurden, in Biologie, Chemie, Physik, dann ist da ganz, ganz viel Wissen schon längst überholt. Und es ist einfach wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir in der Schule Dinge gelernt haben, die heute eigentlich so nicht mehr gesehen werden. Und da lasse ich jetzt weiter ein paar führende Wissenschaftler zurückkommen, die aber eben keine Christen sind. Und einer, der sich da auch ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt hat, ist der Rupert Sheldrake, ein Physiker, der da echt interessante Theorien aufgestellt hat und sich eben auch genau mit dieser Frage, was weiß die Physik und was ist der Grund der Physik, beschäftigt hat. Und von dem habe ich jetzt mal ein bisschen längeres Zitat, ich habe es auch jetzt als Folie, damit ihr noch mal ein bisschen mitlesen könnt, weil es nicht ganz einfach ist. Er sagt, wir haben die Welt der klassischen Physik verlassen. Es ist sinnlos, die Phänomene des Lebens und des Geistes auf überholte Theorien der Materie zurückzuführen und sie mit Begriffen des veralteten Materialismus erklären zu wollen. Doch bei vielen Biologen ist dies immer noch gang und gäbe. Angesichts der Quantenrevolution in der Physik akzeptieren die Physiker inzwischen, dass sich Prozesse auf der atomaren und subatomaren Ebene selbst im Prinzip nicht exakt vorhersagen lassen. Sie sind nur in Form von Wahrscheinlichkeiten vorhersehbar. Und das ist auch der Bereich, den ich unterrichte, Wissenschaftstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Ich kann eben nicht sagen, das Zahnrad funktioniert immer genau so, sondern zum Beispiel auch beim radioaktiven Zerfall, da kann ich sagen, ungefähr nach so und so viel Zeit werden so und so viele Teile zerfallen sein. Aber ich kann nicht sagen, nach 10 Tagen sind genau so viele zerfallen, sondern ungefähr. Das sind mal mehr, mal weniger. Wenn ich eine Münze 100 Mal werfe, dann wird sie wahrscheinlich 50 Mal auf Kopf, 50 Mal auf Zahl, es kann auch 60 Mal sagen, auf Kopf fallen. Wenn die aber 90 Mal auf Kopf fällt, dann kommt bei uns auch irgendwie so das Gefühl, hier stimmt irgendwie was nicht. Aber ich kann es eben, ich kann die Dinge nicht genau vorhersagen. Und das ist das, was die Physik inzwischen erkannt hat. Auf der Ebene der Atome kann ich die Dinge nicht mehr vorhersagen. Da ist eben das Bild der Maschine einfach nicht korrekt. Man sagt dann eben, und in der alltäglichen Welt herrscht überall Komplexität vor. Inzwischen gilt die chaotische Dynamik als Regel und der Determinismus, also die Mechanik, die alles vorausbestimmt, als Ausnahme. Die Meteorologen machen nicht deshalb falsche Vorhersagen, weil sie inkompetent oder ihre Computer nicht gut genug sind. Vielmehr sind die Wettersysteme von Natur aus chaotisch und können von geringfügigen Störungen beeinflusst werden. Und das ist einfach das Problem. Die Dinge sind so komplex und ich kann schon auf der untersten Ebene manche Dinge nicht genau sagen. Deswegen ist es unmöglich, Dinge ganz genau vorherzusagen. Aber warum wissen wir das nicht? Und da kommt ein anderer Physiker, der sich da auch intensiv mit auseinandergesetzt hat, auch so mit seinen Kollegen. Das ist der Nick Herbert und der schreibt, in der Wissenschaft ist es eines der bestbehüteten Geheimnisse, dass die Physiker ihren Halt an der Realität verloren haben. Nachricht von der in Physikerkreisen herrschenden Realitätskrise dringt kaum in die Welt hinaus. Die Öffentlichkeit bleibt ausgeschlossen. Einerseits ist dies bedingt durch eine Sprachbarriere. Andererseits ist es auch eine Folge der menschlichen Schwäche der Physiker, ihre Folge an die große Glocke zu hängen, aber ihre Verwirrungen und Unsicherheiten zu verharmlosen. Sogar in ihren eigenen Kreisen übergehen die Physiker liebend gerne die leidige Streitfrage um die Realität, um sich konkreteren Problemen zuzuwenden. Und es ist einfach das Problem, es gibt keine Lösung. Wenn man das Buch von Nick Herbert ein bisschen liest, dann sieht man, es gibt ganz, 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 ganz verschiedene Ansätze, mit der die Physiker versuchen, mit Parallelwelten, mit wirklich Dingen, wo einem die Ohren schlackern, versuchen diese Dinge doch wieder ein Stück weit zu erklären. Die gehen in ganz verschiedene Richtungen. Und aber eigentlich wissen sie nicht, wo es lang geht. Die Grundlage haben die Physiker verloren. Und das sagt auch andere, Richard Feynman, Nobelpreisträger, gesagt, ich glaube, man kann mit Sicherheit behaupten, dass niemand die Quantenmechanik versteht. Man sollte sich nach Möglichkeit nicht ständig fragen, warum ist das so, da man sich nur in eine Sackgasse führt, aus der noch keiner herausgefunden hat. Niemand weiß, warum es so ist. Oder als letztes Zitat, Werner Heisenberg, begründete der Quantenphysik, die Hoffnung, dass neue Experimente uns auf objektive Ereignisse in Raum und Zeit zurückführen werden, ist ebenso unbegründet wie die Hoffnung, dass das Ende der Welt in den unerforschten Gebieten der Antarktis zu entdecken ist. Was mir jetzt hier ganz wichtig war, ist, dass ihr versteht, das aktuelle Weltbild der Physik entspricht eben nicht mehr diesem materialistischen Weltbild. Arthur Keith, der 1947 gestorben ist und eben das gesagt hat, dass die Evolution unbeweisbar ist und wir daran glauben, weil die einzige Alternative ein Schöpfungsakt ist und das undenkbar ist, der hat noch in diesem alten Weltbild gelebt. In diesem alten Weltbild in der Maschine war Gott einfach undenkbar. Aber dieses Weltbild ist eigentlich schon seit über 50 Jahren überholt, nur dass es die allermeisten Leute nicht wissen. Und das ist mir einfach nochmal wichtig rüberzubringen, wenn ich jetzt daran glaube, dass Gott Wunder tut, dann ist das auf dem, was die Wissenschaft weiß, auf diesem Boden nicht naiv. Weil die Wissenschaft hat kein Gegenargument. Sie kann nicht sagen, ich weiß sicher, dass wir eine Maschine sind. Sondern die Wissenschaft muss an sich sagen, wir wissen es nicht und es ist eine Entscheidung. Also nochmal so die Zusammenfassung. Es gibt im Prinzip verschiedene Möglichkeiten, so die Wunder in der Bibel zu verstehen. Das eine ist eben, man fasst sich als Ärgernis auf und sagt, dass mir Unmögliches behauptet wird. Und dann gibt es noch eine Zwischenlösung, dass man sie praktisch symbolisch, psychologisch oder natürlich umdeutet. Also das heißt zum Beispiel eine symbolische Umdeutung, die kann man sich so vorstellen, dass wenn Jesus über das Meer geht, dass das bedeutet, dass Jesus Herr über die bösen Mächte ist. Weil die bösen Mächte in der Bibel oft mit dem Meer gleichgesetzt werden. Also als Bild für die bösen Mächte wird oft das Meer gebraucht. Und wenn Jesus dann über das Meer geht, bedeutet dies, dass er Herrscher über diese bösen Mächte ist. Das ist also eine mögliche symbolische Umdeutung, die passiert. Dann gibt es psychologische Umdeutungen, zum Beispiel von der Speisung der 5000, wo dann gesagt wird, die Leute waren einfach so fasziniert von dem, was Jesus gesagt hat, dass sie einfach überhaupt keinen Hunger mehr gehabt haben und deswegen sich danach so total satt gefühlt haben. Und es gibt eine natürliche Umdeutung, zum Beispiel weiß man, dass in der Wüste es Felsen gibt, in denen Wasser drin ist. Und der Mose hat ja, als das Volk Israel durch die Wüste ist, in der Bibel steht es ihm geschrieben, dass er dann einen Stein geschlagen hat und dann Wasser rauskam. Und es gibt tatsächlich, dass wenn ein Stein an der richtigen Stelle da angeschlagen wird, dass dann Wasser rauskommt. Also es gibt schon einige Erklärungsmöglichkeiten, aber auch hier bei dieser zweiten Erklärungsmöglichkeit, da steckt eigentlich auch letztlich ein Stück weit das Bild von der Maschine dahinter. Dass es eigentlich den Leuten ein Stück weit unvorstellbar ist, dass da tatsächlich jemand da ist, der über diese Maschine hinaus Dinge bewegt. Und deswegen wird einfach versucht, da diesen Gott wegzuerklären. Das ist ein Stück weit auch das wieder, was in den symbolischen, psychologischen oder natürlichen Umdeutungen passiert. Okay, nochmal die Zusammenfassung. Es geht einfach um eine Entscheidung. Ich kann nicht beweisen, dass es einen Gott gibt, der schafft, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut, aber die andere Seite kann auch nicht beweisen, dass es nur die Maschine gibt. Das gibt das wissenschaftliche Weltbild nicht mehr her. Ich sage jetzt noch mal ein bisschen was dazu, warum ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich eben nicht an den Zufall glaube, sondern dass es eben tatsächlich so jemanden gibt, der Welt geschaffen hat, der in unser Leben eingreift. Das sind so vier Punkte, die mir da wichtig geworden sind. Zum einen so die Wunder der Schöpfung, und da gibt es echt total faszinierende Sachen. Also praktisch in jeder Zelle von unserem Körper ist ja praktisch ein Bauplan enthalten. Also so die DNS. Und wenn man in den Stecknadelkopf, wenn man den voll macht, praktisch mit lauter DNS-Bausteinen, dann ist diese Information, die in diesem Stecknadelkopf drin ist, wenn man die jetzt praktisch in Bücher aufschreiben müsste, wenn man praktisch so viele Bücher vollschreiben würde, die in diesen Stecknadelkopf reinpassen, dann würde jeder Mensch auf der Erde 2000 Bücher bekommen. Das ist die Menge an Informationen, die in einem Stecknadelkopf drinsteckt. Und dieser Bauplan ist für mich sehr schwer vorstellbar, dass dieser Bauplan per Zufall entstanden ist, dass dieser Bauplan sich laufend verbessert hat, dass dieser Bauplan sich repariert, wenn da Teile kaputt sind, und dass dieser Bauplan sich vervielfältigen kann. Das ist für mich einfach schwer zu glauben, wenn ich gucke, was wir einfach schon durch intelligente Leistungen im Vergleich dazu hinkriegen. Eine Festplatte, die ist riesengroß, aber was die an Speicherplatz da reinkriegt, das ist absolut nicht vergleichbar mit dem, was da in den Stecknadelkopf reingeht. Und da tut ein Mensch eine intelligente Leistung einsetzen, um so eine Computerfestplatte zu konstruieren, und dann soll der Zufall sowas in den Stecknadelkopf so eine gigantische Menge an Informationen reinkriegen. Das ist für mich sehr schwer glaubbar, dass dies per Zufall passiert ist. Sondern das ist für mich einfach ein Wunder, wo ich sage, da hat jemand eingegriffen. Für mich jetzt auch die Auferstehung, da kommt dann später noch mal eine Predigt dazu, auch ein ganz zentrales Wunder, an dem im Prinzip das Christentum hängt. Und auch da gab es wieder so Umdeutungen, so psychologische Umdeutungen, dass die Jünger das einfach nicht verstehen konnten, dass Jesus gestorben ist, weil es einfach nicht zu dem gepasst hat, was sie erlebt haben. Und dann sind so eine Art Psychose hatten und einfach so alle dann plötzlich die hatten, der Jesus, der hat doch gelebt. Und das einfach weitererzählt haben. Und das glaube ich einfach nicht, weil wenn man einfach mal schaut, was so der Bericht in der Bibel ist, die sind einfach erstmal völlig enttäuscht weggelaufen und haben sich verteilt, haben wieder ihren Job ausgeübt, waren wieder Fischer, und dann kam einfach Jesus zu ihnen und dann sind sie einfach auch erst wieder ja überhaupt da zum Glauben ein Stück weit gekommen. Und ich glaube einfach nicht, dass viele von den Jüngern, die letztlich ihr Leben für die Sache gelassen haben, die ganz, ganz stark die Welt verändert haben, dass die das getan hätten, wenn sie da was weitergesagt hätten, was letztlich nicht passiert. Das ist für mich schwer vorstellbar. Eine weitere Sache, die ich echt interessant finde, ist einfach so für mich ist es ein Wunder, wie Menschen verändert werden. Charles Darwin ist zum Beispiel 1834 in seiner Reise, wo er um die Welt ist und Daten für die Evolution gesammelt hat, da ist er auch auf Feuerland gelandet und hat dann über die Ureinwohner, die dort waren, geschrieben, sie sind eine scheue und äußerst tierische Rasse, die keiner Veredelung fähig ist. Und es war auch tatsächlich so, die Leute, die dorthin kamen, die haben sie normalerweise einfach gleich umgebracht. Und 1850 ist dann eine Mission dorthin gegangen, von denen sind auch viele von den Missionaren umgebracht worden, 1872, also 38 Jahre nachdem Darwin da war, hat sich im Feuerland einiges verändert, und dann hat Darwin geschrieben, der Erfolg ihrer Mission ist ganz wunderbar und beglückt mich, der ich immer ihre schlimmste Niederlage vorhergesagt habe. Ich würde stolz sein, wenn ihr Komitee mir die Ehre antäte, mich zu einem Ehrenmitglied ihrer Missionsgemeinschaft zu machen. Und das, wo ich einfach immer wieder total fasziniert bin, wie Gott einfach wirklich Menschen verändert. Das ist für mich einfach ein Wunder. Auch wenn ich so gucke, was er so einfach in meinem Leben verändert, was er einfach an Ängsten verändert, dass ich einfach nicht mehr so die Angst habe, was denken Leute über mich, und dass ich gucken muss, dass ich vor allem lieb und gut dastehe, sondern dass ich einfach von ihm eine Liebe kriege, die einfach nicht abhängig davon ist, was Menschen über mich denken. Und das ist für mich einfach zum Beispiel total ein Wunder. Es gibt noch einen vierten Bereich, und das sind so die ganzen Heilungswunder, die in der Bibel schon berichtet sind, aber wo es auch jetzt noch ganz interessante Sachen dazu gibt. Zum Beispiel hat Randolph Bird, der hat 1988 eine Studie publiziert, in der er 393 Leute untersucht hat, die aufgrund von Herzproblemen ins Krankenhaus gekommen sind. Und die 393 Leute, die wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Für die 192 der einen, für die wurde gebetet, und für die 201 nicht. Die wussten aber nicht, für wen gebetet wird, und das Krankenhauspersonal wusste auch nicht, für wen gebetet wird, um zu verhindern, dass die Erwartungen des Personals und der Leute da Veränderungen hervorrufen. Es gab dann also eine ganze Menge Christen, die haben praktisch das Bild von den Leuten bekommen, haben für die gebetet, und dann war es eben interessant, so zu beobachten, wie haben sich die beiden Gruppen entwickelt. Und es war so, dass eben die Gruppe, für die gebetet wurde, dass die statistisch hochsignifikant einfach die gesünder hatten, weniger Probleme hatten. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Gruppe, für die gebetet wird, dass es der so viel besser geht, und dass dies aus Zufall passiert, die ist 1 zu 10.000. Also mit 1/10000 Wahrscheinlichkeit ist es durch Zufall erklärbar, dass es denen so viel besser ging. Ich kann eben auch als Christ Zufall nicht ausschließen. Ich kann nicht beweisen, ganz klar, hier für die wurde gebetet, deswegen hat Gott gewirkt. Ich kann nur sagen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hat hier tatsächlich Gott gewirkt, aber ich kann nicht behaupten, dass das ganz sicher ist. Ja, was in meinem persönlichen Bereich da einige Heilungen erlebt, die für mich einfach auch nicht mehr mit Zufall zu erklären sind. Ein Kollege von mir hat einen Gleitwirbel. Das ist eine ziemlich üble Sache. Der Orthopäde hat es eben geröntgt und hat ihm dann die Röntgenaufnahme gezeigt und gesagt, er muss einfach aufpassen, er darf nicht schwere Sachen tragen, muss auch aufpassen, wenn er seine Kinder so durch die Gegend schleudert, das würde ihm absolut nicht gut tun. Und der Kollege von mir, der war vor gut anderthalb Jahren bei so einem Gottesdienst, bei so einem Heilungsgottesdienst, und da haben die Leute eben für seinen Rücken gebetet. Und so ein paar Wochen später hat er gemerkt, dass er einfach mit seinem Rücken keine Probleme mehr hat. Und hat dann beim Umzug geholfen, ist dann wegen einer anderen Sache nochmal zu dem Orthopäden hin und der hat gefragt, wie es seinem Rücken geht. Und hat gesagt, ja, das ist gerade beim Umzug geholfen. Das dürfen Sie nicht machen. Und er hat gesagt, nee, also er hat wirklich da keine Probleme mehr mit. Und dann hat er eben geröntgt und hat festgestellt, dass dieser Gleitwirbel so nicht mehr da ist. Und der Orthopäde war einfach auch total fassungslos. Und da denke ich einfach auch, da hat Gott einfach ein Wunder getan. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube es einfach. Bei mir war es auch so, ich hatte mein Knie mal beim Volleyballspielen verletzt, sodass ich immer, wenn ich gesessen bin, dann beim Aufstehen den Meniskus wegdrücken musste, weil das uns blockiert hat. Und dann war ich auch mal in einer Veranstaltung, wo auch jemand so den Eindruck hatte, soll für verschiedene Leute beten, hat dann verschiedene Sachen genannt und unter anderem hat er auch genannt, dass jemand Probleme im linken Knie hat. Hat sich keiner gemeldet. Ich gedacht, ja, vielleicht doch meins. Und dann bin ich einfach mal vorgegangen und die haben dann für mein Knie gebetet und ich habe jetzt einfach keine Probleme. Ich kann sitzen und dann aufstehen und das Knie ist einfach okay. Das Ganze ist aber doch nicht so einfach. Als vor knapp 3 Jahren meine Frau krank wurde, einen Bauchspeicheldrüsentumor bekommen, sind wir auch zu dem Gottesdienst gefahren, in dem mein Kollege da die Heilung gekriegt hat durch seinen Rücken. Und da war es auch so, dass meine Frau, als wir dann dort waren, deutlich besser ging. Sie konnte danach wieder Sachen machen, die vorher absolut unmöglich waren. Aber trotzdem, trotz viel Gebet auch hier in der Gemeinde, ist sie irgendwann gestorben. Einige Monate später. Und das ist einfach so, das, was der nächste Punkt ist. Wir haben Gott einfach nicht in der Hand. Und wir können Wunder einfach auch nicht produzieren. Und Wunder sehen nicht immer so aus, wie wir dies gerne hätten. Sondern Wunder können einfach auch ein Stück weit anders, Gott kann Wunder einfach auch anders wirken. Gucken wir uns mal so den letzten Punkt an, Voraussetzungen für Wunder. Da kommen wir dann nochmal zum Theaterstück und auch zu dem, was für mich ein Stück weit eine Antwort für das Ganze ist. Im Theaterstück kam ziemlich gut rum. Es geht einfach darum zu bitten. Die Bibel sagt, wenn ihr nicht bittet, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Und es sagt auch, ihr bekommt nicht, weil ihr zweifelt. Ihr seid wie eine Meereswoge, die hin und her geworfen wird und die einfach zweifelt. Und dann sagt er noch, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das wird geschehen. Und deswegen ist es so in Amerika üblich, dass sie so die Gebete schließen mit in Jesus Name. Aber da geht es, denke ich, eigentlich nicht drum, sondern es geht eigentlich auch da wieder ganz stark um Beziehung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich finde die Polizei gut und ich finde das Gesetz gut und jetzt macht jemand irgendwas, was gegen das Gesetz ist, dann sage ich nicht, im Namen des Gesetzes verurteile ich dieses, kann ich nicht. Das kann ich nicht, weil ich kein Richter, weil ich kein Polizist bin. Ich habe einfach diese Autorität nicht. Und im Namen von Jesus was zu tun heißt, dass ich von Jesus Autorität bekomme. Autorität bekomme ich aber nur, wenn ich in Beziehung zu ihm stehe. Es reicht also nicht zu glauben oder zu sagen, ich glaube daran, sondern Glauben bedeutet, einfach auch Beziehung zu haben. Und das kommt, denke ich, in dem, was der Christoph in dem Bild, was der Christoph zum letzten Gottesdienst von der Bibel gebracht hat, von dem Theaterstück nochmal echt gut raus. Ich wiederhole es nochmal, hat gesagt, es geht zum Beispiel um ein Stück von Shakespeare, von dem 4 Akte bekannt sind, aber der 5. Akt, der fehlt. Und wenn ich jetzt den 5. Akt möglichst gut gespielt haben will, dann ist die beste Möglichkeit, ich nehme Schauspieler, die Shakespeare kennen, die Shakespeare lieben, die ganz viel Shakespeare gespielt haben. Und die Schauspieler, die werden im 5. Akt spielen können. Und die werden auch mit Problemen im 5. Akt klarkommen. Also wir werden auch mit Problemen, wo Gott kein Wunder tut, werden wir in unserem Leben auch klarkommen, wenn wir einfach diese Beziehung haben. wenn wir uns nicht nur vom Kopf her dafür entschieden haben, daran zu glauben, sondern wenn wir wirklich eine Beziehung haben, dass wir ihm vertrauen und dass er uns einfach kennt. Und Paulus ist auch ähnlich gegangen. Paulus hat jemanden, der tot war, zum Leben erweckt, aber er hatte ein Problem, wo er Gott mehrfach darum gebeten hat, dass er ihn heilt. Und Gott hat gesagt, nee, lass dir, das soll einfach da an seine Schwachheit Genüge lassen. Er versorgt ihn und er wird nicht alles so machen, wie er es will, und das macht Gott einfach nicht. Aber Gott trägt einfach auch in den Dingen, die nicht so toll bei uns laufen. Das ist für mich einfach auch ein Wunder, wo Gott Wunder tut, manchmal nicht so, wie wir das wollen oder es uns wichtig war. Okay, noch ganz zum Schluss drei Wissenschaftler, die für mich eben nochmal die zentrale Frage beleuchten, in der es einfach darum geht, ist es denkbar, dass es mehr als eine Maschine, dass die Welt mehr als eine Maschine ist, dass wir mehr als ein Zufallsprodukt sind?
Ist der Mensch nur eine zufällige Ansammlung von Atomen und Molekülen am Rande des Universums, wie die materialistische Philosophie behauptet? Woher kommt es dann, dass sich diese Moleküle Liebe zur Kunst und zur Schönheit angeeignet haben, dass sie sich in Nächstenliebe aufopfern und vor allen Dingen, dass sie religiös geworden sind? Können alle diese Eigenschaften tatsächlich zufällige Abfallprodukte materieller Prozesse sein? Nicht nur Forscher der Vergangenheit, sondern auch Wissenschaftler unserer Tage haben erkennen müssen, dass Materie und Leben von einer geheimnisvollen Kraft gelenkt werden, die weder zufälligen noch allein materiellen Ursprungs sein kann.
Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat diese kaum begriffen. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das wahre. Da es aber Geist an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer so zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben. Gott.